Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und Maria, die Mama von Jesus, war da. Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, da kam Maria zu Jesus und sagte, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus antwortete ihr darauf, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde hat noch nicht geschlagen. Daraufhin drehte sich Maria zu den Dienern um und sagte, was er euch sagt, das tut. Neben ihnen standen 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Und als Jesus dann zu ihnen sagte, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, machten sie genau das, randvoll. Und dann sagte er noch zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als der Speisemeister dann den Wein probierte, der ja Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, rief er den Bräutigam ganz verwundert zu sich und sagte zu ihm, jedermann gibt doch zuerst den guten Wein. Und dann, wenn sie betrunken sind, dann wird der schlechte rausgeholt. Aber du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen, was Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir haben hier Jesus' erstes Wunder, von dem erzählt wird. Und jetzt mal ganz unter uns, wenn wir das so hören und lesen, dann denke ich manchmal schon, naja, für sein erstes Wunder, ja, also da muss man ja eigentlich beeindrucken, da muss sowas richtig krass Gutes, Großes kommen. Da hätte er sich eigentlich schon was Besseres aussuchen können. Oder zumindest was Vernünftigeres. Er hätte doch einen Blinden oder Lahmen heilen oder einen Leprakranken heilen können. Damit hätte er dann auch was für die Diakonie getan, eben was Gescheites. Aber Wasser in Wein verwandeln, komm schon, Jesus. Und dann auch noch so viel, muss das sein? Wenn man das nämlich mal auf einen 3/4 Liter pro Gast runterrechnet, was ich schon ganz schön viel finde, dann hat das für 800 Gäste gereicht. Was muss das für eine Party gewesen sein? Und wenn es weniger Leute waren, dann ist es ja wahrscheinlich eher in ein Gelage ausgeartet als in eine Party. Fühlt sich irgendwie komisch an, dass Jesus seinen Weg so beginnt. Und über dieses Unbehagen, da hilft mir auch nicht der historische Hinweis hinweg, dass diese ganze Geschichte auf den Dionysos-Kult anspielt. So ein bisschen als so eine Art Seitenhieb. Was so ein heidnischer Weingott kann, das kann Jesus eben auch, Wasser in Wein verwandeln. Und wenn wir uns dann noch das Evangelium angucken, in dem die Geschichte drin steht, nämlich das Johannesevangelium, dann frage ich mich schon, was so eine sehr weltliche Geschichte mit vergleichsweise einfachen Worten überhaupt im Johannesevangelium zu suchen hat. Bei dem intellektuellen Evangelisten, der sich doch sonst so nachdenklich und spekulativ gibt. Wie passt diese doch etwas plumpe Geschichte zwischen so tiefgehende Aussagen wie am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, das ist so ein Satz, den muss man erstmal ein bisschen hinterhergehen. Oder Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn mit Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann haben wir da Jesus als Magier zwischen solchen theologischen Spitzenaussagen. Das finde ich schon merkwürdig. Und dann haben wir da noch Jesus, der sich Maria gegenüber auch echt, naja, etwas unflätig mit seinen Aussagen benimmt. So eine rüpelhafte Seite an unserem Jesus. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er hätte ja auch eigentlich sagen können, liebe Mama, liebe Mutter vielleicht damals noch, ich bin hier Jesus, nicht du. Ich entscheide das und ich finde, das ist jetzt noch nicht dran, dass ich mich der Welt offenbare. Ich hab dich sehr lieb, bitte nimm mir meine direkten Worte nicht übel. Dann wäre er auch sehr deutlich gewesen, aber doch wesentlich höflicher. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, dann hat Johannes vermutlich diese Geschichte nicht aufgeschrieben, um uns über ein schlechtes Mutter-Sohn-Verhältnis zu informieren, sondern weil für ihn doch, trotz all dem, was ich eben kritisiert habe, etwas Wichtiges darin steckt. So wichtig, dass er sogar die Banalität der Geschichte und der Worte in Kauf nimmt. Also probieren wir es nochmal. Die Hochzeit fand in Kanaa statt, einem winzigen Dorf in Galiläa an einem schönen Frühlingstag, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, der dritte Tag der Woche. Ein Dienstag in Bezug zum dritten Tag der Schöpfungswoche, an dem Gott nämlich zweimal sagt, es ist gut. Das beziehen die Brautpaare auf sich. Ein es ist gut gilt dem Bräutigam und ein es ist gut gilt der Braut. Beide sehr jung, sehr, sehr nervös, sehr sorgfältig zurechtgemacht, um einander zu gefallen. In der Luft liegt vielleicht ein bisschen der Duft von Myrrhe und Nadel gemischt mit Zimt. Zögerlich sieht der Bräutigam seine Braut an. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, ob sie ihm gefallen wird, wenn er jetzt den Schleier lüftet. Ein Ausruf der Erleichterung, als er sie sieht. Sie ist nicht hässlich. Als die Braut das väterliche Haus verlässt, fühlt sie sich ängstlich. Immerhin ist sie erst 13 Jahre alt. Trotzdem, jetzt wird gefeiert. Es gibt unglaublich viel zu essen und unglaublich viele Gäste und heute ist ihr Tag. Und auch Maria und Jesus sind da. Mit ihnen das ganze Dorf, alle Verwandten, Freunde. Es scheint so, als hätten sie ganz Galiläa eingeladen. Es wird gescherzt, gesungen und gelacht. Und dann fällt auf einmal gegen Abend auf, der Wein reicht nicht. Und eigentlich sollte dieses Fest doch noch bis zum Morgengrauen gehen. Jesus sitzt mit einigen Männern im Kreis, sie unterhalten sich, vielleicht lösen sie Rätsel, scherzen, lachen, bis Maria ihn zur Seite nimmt und ihm leise zuflüstert, sie haben keinen Wein mehr. Ihre Stimme verrät den Ernst der Lage. Aber etwas in Jesus' Gesicht lässt sie verstummen. Eigentlich wollte sie nämlich noch viel mehr sagen. Kannst du nicht etwas tun, bevor das große Geläster einsetzt, bevor es allen auffällt? Was ist das denn bitte für ein Bräutigam, der nicht mal für Wein sorgen kann? Wie soll er da eine Frau ernähren? Aber sie schweigt. Sie wird sehr ruppig von Jesus unterbrochen. Was ist das zwischen dir und mir, Frau? Kein Mama, kein Mutter, ein abweisendes Frau. Und noch schroffer, was hab ich mit dir zu schaffen? Nach einer Pause etwas versöhnlicher. Meine Stunde hat noch nicht geschlagen. Es ist noch nicht so weit. Ich will noch nicht zeigen, wer ich bin. Maria versteht es. Tritt zurück, schaut zur Braut, die Arme. Sie fuchtelt mit den Armen. Die Sorge steht ihr ins Gesicht geschrieben. Die Not der Braut und sie fühlt es. Sie war auch einmal so nervös. Und sie weiß doch, wer helfen könnte. Wäre er nur nicht so stur. Sie wendet den Kopf wieder. Sie mustert Jesus noch einmal und sagt dann zu den Dienern, was er euch sagt, tut. Und dieser Befehl, der ist eigenartig. Jesus war nämlich Gast auf dieser Hochzeit und für Gäste gilt das Gleiche wie für Diener. Alles, was der Hausherr an Anweisungen gibt, das muss getan werden. Aber Maria kümmert sich nicht darum. Sie drängt Jesus in die Rolle des Hausherrn. Was er euch sagt, das tut. Ein unangemessener Rollentausch. Und in Jesus' Nähe, da stehen 6 steinerne Wasserkrüge. Eigentlich nur gedacht für die rituelle Handreinigung vor dem Essen. Jeder mit mehr als 100 Litern. Die Hände waschen vor dem Essen. Nicht nur aus hygienischen Gründen, wie wir das heute vermehrt noch tun, sondern weil es keinen Ort gibt, an dem der Mensch nicht vor der Heiligkeit Gottes steht und sich vom Dreck seines Lebens reinigen soll. Und Jesus, der lässt sich ein. Der nimmt diese getauschten Rollen an, der wird zum Hausherrn und lässt die Krüge bis zum Rand mit Wasser füllen. Die Diener glauben erst noch an einen schlechten Scherz, als sie dann das Wasser abfüllen und dem Speisemeister, dem Chef dieser damaligen Feier bringen sollen. Der trinkt, guckt verwirrt, ruft den Bräutigam zu sich. Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste betrunken sind, den schlechteren. Aber du hebst den guten Wein bis zum Ende auf? Der Bräutigam ist verwirrt, versteht erst, als er selbst das Wasser, das zum Wein wird, probiert und ist unendlich erleichtert. Und hier bekommen wir eine erste Vorahnung, was das mit dieser seltsamen Geschichte im Johannesevangelium soll. Die 6 Steinkrüge erinnern uns nämlich ans Abendmahl. In Kana hat Jesus Reinigungswasser, das den Schmutz abwäscht, in Festwein verwandelt. Daran erinnert uns das Abendmahl. Jesus hat in seinem Tod den ganzen Dreck der Menschheit erfahren. Unrecht, Verrat, Einsamkeit, Schmerz. Aber er verwandelt das alles in seine Auferstehung und in diese absolute Fülle des Lebens und Liebe zu seinen Menschen. indem er die Endgültigkeit des Todes mit der Fülle des Lebens endlich macht. Und Johannes ist diese Geschichte so wichtig, dass er sie sogar direkt an den Anfang seines Evangeliums nimmt, obwohl sie theologisch überhaupt nicht passt. Vielleicht hat er sie so vorgefunden, aber sie fasziniert ihn, diese Geschichte. Es begeistert ihn, wie Jesus hier als Meister der absoluten Fülle auftritt, des Übermaßes. Er macht nicht ein bisschen Wein, damit es ganz knapp bis zum Ende des Festes reicht, sondern er produziert wirklich so übertrieben viel Wein. Eben Fülle. Jesus steht in dieser Erzählung vom Weinwunder für die Fülle des Lebens. Wo er kommt, wo Jesus ist, da breitet sich Freude und Leben aus. Und das ist Johannes Botschaft, auch wenn er sie sonst theologisch komplizierter verpackt. Wir haben heute den 17. Januar. Wir haben vor ein paar Wochen gerade Weihnachten hinter uns gelassen. Das Kind Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden, das Licht ist in unsere Welt gekommen. Das haben wir, auch wenn dieses Jahr anders, aber wir haben es gefeiert und wir haben es in unser Zentrum gestellt. Und genau aus diesem Grund ist dieser Predigttext heute vorgeschlagen worden. Weil er in dieses beginnende Leben von Weihnachten reinpasst. Weil es eine Geschichte von Gottes neuer Welt ist, in der jeder Mangel überwunden wird, in der Hunger und Durst ein Ende haben. In der endlich genug für alle da ist. Und nicht nur genug, sondern übertrieben viel. Hunger und Durst haben ein Ende. Es ist von allem üppig und in größer Fülle da. Hunderte Liter von Wein lässt Jesus hier ausschenken, weil er will, dass sich die Leute freuen und dass sie tanzen und dass sie diese Hochzeit feiern. So theologisch wie Johannes sonst in seinem ganzen restlichen Evangelium ist, genauso dringend braucht er diese Geschichte vom göttlichen Heil, damit wir Menschen direkt von Anfang an verstehen, was dieses Heilwerden in Gott bedeutet. Und wenn Jesus hier so schroff mit Maria umgeht, dann nicht, weil er keinen Respekt hat oder weil es Spannungen in ihrer Beziehung gibt, sondern weil es ein Bild sein soll, weil es deutlich machen soll, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und hier entwickelt die Geschichte eine zweite Ebene, auf die wir gehen. Denn immer wenn Jesus im Johannesevangelium von seiner Stunde spricht, dann ist damit sein Tod gemeint. Die Stunde seines Sterbens, und die ist hier ja noch nicht da. Aber wir, die wir jetzt diese Geschichte lesen und hören, wir wissen das, denn wir kennen das ganze Evangelium. Und wir sollen das im Hinterkopf haben, wenn wir diese Geschichte lesen. Und dadurch wird die missliche Lage des Brautpaares auf der Hochzeit zu einem Bild. Diese Erfahrung des ausgehenden Weins, die deutet auf ausgehendes Leben hin. Wenn wir an die Grenze unseres eigenen Lebens kommen, wenn wir mit dem Tod, sei es der physische Tod oder der seelische Tod, weil uns Dinge zu sehr schmerzen, in Berührung kommen, wenn der Tod Leere in unser Leben bringt, dann ist da dieser Hinweis. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Jesus hat das Fest zum Überlaufen gebracht, als es gerade zu Ende sein sollte, im wahrsten Sinn des Wortes. Und wenn wir dann an der eigenen Grenze unseres Lebens stehen, wenn wir zweifeln, wenn wir Traurigkeit, Leere spüren, dann sagt Jesus eben nicht zu uns, Mensch, was gehst du mich an? Sondern da leidet er mit, da stirbt er mit. Das wissen wir, weil wir auch das Ende kennen. Und da leidet er so sehr mit, bis wir irgendwann getröstet und gehalten sind. Johannes schafft es also hier, zwei Bilder nebeneinander in diese Geschichte zu packen. Auf dem einen Bild sehen wir eine Hochzeitsgesellschaft, der Wein ausgeht, mit einem Jesus, der sagt, meine Stunde, mit der sich alles wenden wird, ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten, ich kann euch hier noch nicht weiterhelfen. Und direkt daneben dieses Bild, das die überströmende Herrlichkeit zeigt, die von Jesus ausgeht, wenn dann seine Stunde gekommen ist. Wenn er alle Grenzen sprengt, die für uns Menschen gelten. Eine Herrlichkeit und eine Freude, die weit hinausgeht über die Hochstimmung so einer Hochzeit. Seine Auferstehung, auf die gleich die allerersten Worte in dieser Geschichte hinweisen, ist das erste und das entscheidende Zeichen, das Jesus unserem Glauben gibt. Und das ist ein Zeichen, das Johannes im ganzen Evangelium immer wieder durchspielt. Ziemlich genau in der Mitte des Johannesevangeliums sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben in seiner Fülle haben. Und was das heißt, das setzt Johannes dann in drei großen Erzählungen in Szene. Da haben wir als erstes unsere Weinerzählung, wo Jesus wirklich die Fülle der Lebensfreude bringt und Wasser in Wein verwandelt. Und dann geht es weiter mit der Speisung der 5000 und diesem entscheidenden Satz, ich bin das Brot des Lebens. Da bringt Jesus eine Fülle, die jeden Mangel stillt, den leiblichen und den geistlichen. Und wenn man da genau hinschaut, dann ist es auch wieder so ein übertriebenes Maß, dass es für mehr als alle reicht. Und in Johannes 11 schließlich weckt Jesus Lazarus von den Toten auf. Da besiegt er den Tod. Die Fülle seiner Lebendigkeit vertreibt dann sogar den Tod. Und dazu sagt Jesus dann den Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und so zeigt uns Johannes mit absolut übertriebenen Bildern, wie mit Jesus die Heilszeit Gottes anbricht. Ganz monumental und theologisch sagt er das am Anfang, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sehen seine Herrlichkeit. Und damit wir diese Herrlichkeit eben wirklich verstehen, macht Jesus aus Wasser Wein und übertreibt es so maßlos mit der Fülle. Und diese Fülle des Lebens ist für Johannes der Grund, warum Jesus gekommen ist. Damit wir eben bei Gott nicht nur das Notwendige bekommen, sondern Fülle. Damit wir nicht nur ein bisschen satt sind, sondern damit wir einfach rundum satt sind. Kein Leben, in dem wir nur haben, was wir brauchen, sondern es soll wirklich das volle, das ganze Leben sein. Und dieses Versprechen gibt Jesus uns auch in eine Zeit, in der wir vor allem den Mangel sehen. Corona sorgt für Mangel. Es sorgt für Mangel an Nähe, für Mangel an Abwechslung, für Mangel an Möglichkeiten zum Durchatmen, zum Verschnaufen, zum Pause machen. Und für viele sorgt Corona sogar für einen ganz existenziellen, finanziellen Mangel. Menschen haben Angst um ihre Existenz. Und das sagen wir in einem Land mit dem besten Sozialsystem. Wir können uns gar nicht richtig vorstellen, wie groß der Mangel an anderen Stellen gerade sein mag. Und diesen ganzen Mängeln, die unser Leben gerade mehr oder weniger offensichtlich dominieren, der setzt Jesus durch diese Geschichte etwas entgegen. Ein, die Stunde wird kommen. Ein, ich bin da und ich bin die Fülle, die euer Leben bestimmt. Überprüft, wohin ihr schaut. Schaut ihr auf den Mangel oder schaut ihr auf die Fülle, die ich mitbringe? Jesus ist hier, um jeden Mangel mit Fülle auszugleichen, mit so viel Liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus alle Mängel in unserer Welt auffüllt, die mich ratlos zurücklassen. Bei denen ich mich heute frage, wie können die eigentlich je wieder heil werden? Die brechen mir das Herz, wenn ich in unsere Welt gucke. Wir haben in letzter Zeit hier oben so oft über Moria gesprochen. Und da ist noch so viel mehr in unserer Welt, was mich im Moment wirklich verzweifeln lässt. Da muss ich mich nur hier in der Nähe umgucken. Das Kind, das, weil die Schulessen jetzt alle ausfallen, das überhaupt keine warme Mahlzeit mehr kriegt, das Hunger hat, das vielleicht zu Hause nicht sicher ist. Im besten Fall. Die streitenden Nachbarn, bei denen ich mich wirklich dreimal die Woche frage, rufe ich da jetzt die Polizei, weil sie irgendwie gar nicht mehr rauskommt und man nichts mehr von ihr hört, wo so viele Außenkontakte wegfallen. Und hier könnt ihr jetzt wirklich beliebig das einsetzen, was euch im Moment das Herz bricht im Blick auf die Welt. Und für all das und noch für viel mehr gilt auch, dass Jesus das Leben in Fülle bringt, auch wenn es für mich gerade nicht so aussieht. Jesus macht nicht irgendeinen Wein, sondern Jesus macht den besten Wein und davon macht er mehr, als ich trinken kann, weil wir alle das Leben in Fülle haben sollen. Und wenn ich dann dastehe und mich frage, was ich tun kann, um diese Fülle weiterzugeben, wenn es sich für mich zu wenig anfühlt, nur meinem Abgeordneten zu schreiben und ihn zu bitten, sich für die Menschen in Moria einzusetzen, dann bleibt Jesus trotzdem mit seiner Fülle. Dann habe ich da Maria stehen, die neben ihrem Sohn, neben Jesus steht und den Dienern die Anweisung gibt, was er euch sagt, das tut. Und dann sagt mir Johannes, das gilt auch für dich. Was er euch sagt, das tut. Und auch wenn dieser Satz von Maria kein rauschender Abschluss eines Hochzeitsfestes ist und auch wenn er mich nach dieser Predigt nicht mit dem Hochgefühl der Fülle zurücklässt, und ich zufrieden aufgefüllt in meinen Alltag schweben kann, weil ich so voll bin und so zufrieden, dann ist da trotzdem dieser Satz, mit dem ich lebe. Was er euch sagt, das tut. Und ich fände so ein Hochgefühl der Fülle gerade in Anbetracht unserer Zeit auch nicht angemessen. Aber trotzdem bleibt Marias Aufforderung. Die ist das eine, was Halt und Hoffnung gibt, trotz all des Mangels, an dem wir und an dem unsere Welt leidet. Was er euch sagt, tut. Denn Jesus sagt, ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Und diese Fülle, die ist immer da. Egal, ob ich mich gerade danach fühle, egal, ob ich aufgefüllt bin oder ob ich vor Jesus stehe und diese Fülle erst noch empfange. Ich aber bringe Leben und das im Überfluss. Amen.